Gin Talk, der Podcast zu Gin und Tonic.
Herzlich willkommen zu Gin Talk, eurem Podcast zu Gin und Tonic. Und heute machen wir nochmal eine Sonderfolge, beziehungsweise setzen die Folge fort, die wir letztes Mal dann unterbrochen haben. Und zwar heißt unsere Sonderfolge:
Ein eigener Gin, Schnapsidee oder gintastisches Vorhaben.
Hier kommt Teil 2 von Fabians Gin-Projekt. Viel Spaß beim Reinhören.
Soll ich noch mal erklären, wie denn grundsätzlich so ein Gin entsteht oder hergestellt wird? Ich habe jetzt schon zu viele Fachwörter, glaube ich, benutzt. Du musst da einhaken.
Das stimmt.
Du sagst, ich verstehe nicht, was du meinst mit Mazeration und so.
Also für alle, die sich noch nicht so gut in der Fachwelt des Gins auskennen, würde ich vorschlagen, dass du noch mal kurz erklärst, wie denn so ein Herstellungsprozess grundlegend funktioniert.
Genau, also Gin ist ja eigentlich ein parfümierter, in Anführungszeichen, parfümierter Alkohol. Also du hast einen Rohalkohol, wie auch immer du den herstellst, ob du den irgendwo kaufst oder ob du den selber herstellst aus irgendwelchen Früchten oder aus Kartoffeln oder aus Roggen, wie die Humboldt-Kollegen oder. Also du nimmst irgendeinen Basisalkohol, in der Regel ist es irgendein Weizenalkohol wie ein Wodka. Den hast du, da legst du sozusagen deine Botanicals, die du, also die Gewürze und die Geschmacksrichtung, die du haben willst, das legst du quasi in diesen Alkohol rein. Also das ist eine der Formen, wie du Geschmack in den Alkohol bekommst, indem du es einfach quasi einweichst in Alkohol. Also in dem Fall bei uns jetzt Wacholder, Limetten, Grapefruit, Mandarine, verschiedene Wurzeln, Vanille, Zimt, alles Mögliche, was wir da so reingetan haben. Und dann kannst du eben nochmal gucken, wie lange, also mindestens 24 Stunden, sagt man so. Wir haben dann am Ende die Zitrusfrüchte und Wacholder sogar am Ende 5 Tage eingeweicht, bevor dann der Brand stattfand und eben zwischendrin zu einem bestimmten Zeitpunkt eben die restlichen Botanicals dazugefügt. Und das wird dann eben als Gemisch nochmal mit Wasser dann auch verdünnt und so als Wasser, Alkohol, Botanical, Zitrusfrüchte, Gemisch kommt das dann in die Destille, also in den Brennapparat sozusagen, wird dann da reingepumpt oder reinbuxiert. Und dann wird das Ganze erhitzt, ja, auf eine bestimmte Gradzahl. Da muss man eben so ein bisschen Fingerspitzengefühl. Das hat auch viel mit Erfahrung zu tun, aber der Max ist da ein echt erfahrener Brenner mittlerweile. Und dann verdampft eben der Alkohol zu einer bestimmten Temperatur und wird dann innerhalb dieser ganzen Destille an einem bestimmten Punkt wieder runtergekühlt, sodass er dann wieder flüssig wird und sich dann irgendwann absetzt und dann eben am anderen Ende, sage ich mal, so ein bisschen simpel dargestellt, kommt dann eben der Alkohol raus zu einer sehr hohen Konzentration, eben irgendwas so um die 85-90 prozentig ist dann das, was dann am Ende hinten rausläuft. Und da gibt es den sogenannten Vorlauf, den Mittellauf oder das Herzstück und den Nachlauf. Beim Vorlauf muss man so ein bisschen gucken, wie kommt denn daraus, sind da vielleicht ein paar Fehlnoten drin, das kann mal passieren. Bei uns war das zum Glück nicht der Fall. Das vielleicht auch ein bisschen an den ätherischen Ölen, das war schon ganz gut, das wollten wir schon mit drin haben, das heißt, wir haben haben das schon drin gelassen, haben dann das Mittelstück genommen und dann eben diesen Nachlauf sollte man eben möglichst nicht nehmen, das haben wir dann auch irgendwann gemacht, da muss man immer wieder so ein bisschen dran riechen und dran schmecken und eben genau gucken, auch von der Temperatur her sieht man, wenn das Ganze nicht mehr so optimal ist, dann sollte man das quasi nicht mehr quasi dem finalen Produkt hinzuführen, sondern sollte das irgendwo bei manchen Anlagen, da wird es dann so weitergedreht und dann läuft das in eigenen Behälter oder man stellt einfach einen anderen Behälter drunter und wechselt das oder so, weil der Nachlauf eben auch, jetzt wird es sehr chemisch, der eben nicht dann Ethanol, sondern Methanol enthalten kann, was dann für den menschlichen Körper tatsächlich sehr kritisch und schwierig sein kann. Wobei das meistens dann entsteht, wenn du den Alkohol vorher selber eben aus Früchten gewonnen hast, wenn du reinen Ethanol nimmst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass im Nachlauf irgendwelche gesundheitsschädlichen Sachen drin sind, sehr gering. Aber es ist geschmacklich dann eben. Das wird ziemlich mau, das wird so ein bisschen muffig. Und das ist einfach nicht mehr schön. Das will man dann nicht mehr in seinem Geschmackserlebnis drin haben und deswegen lässt man das dann irgendwie weg. Und so kommt dann eben am Ende dieser, sagen wir mal jetzt knapp unter 90, 85, 86-prozentige Alkohol am Ende dort raus. Und dann gibt's wieder ein Verfahren, das hat wieder was mit Gewichten zu tun und mit Mengen und Volumen. Da gibt's Umrechnungstabellen, wie man dann eben das Ganze nochmal mit gutem, wirklich auch gefiltertem, möglichst gefiltertem, gutem, reinem Wasser mischt, um eben es auf die entsprechende den Trinkalkoholgehalt dann zu bekommen. Wir hatten uns dann da entschieden, wir haben da verschiedene Experimente auch gemacht, mal mit, was hatten wir gehabt, 43%, glaube ich, 45 und 47%, und haben dann uns dazu entschieden, dass wir auf 47% gehen, weil Alkohol natürlich auch ein Geschmacksträger ist. Und deswegen es oft so ist, es muss nicht sein, aber es ist oft so, dass je höher der Alkoholgehalt ist, umso intensiver sind auch die Geschmäcker, die transportiert sind. Ein bisschen wie bei Zucker oder Fett in Speisen ist es eben bei den alkoholischen Getränken der Alkohol, der den Geschmack trägt. Und deswegen wollten wir das eben auch auf 47%. Und je höher das Prozentgehalt Alkohol auch ist, umso weniger ist die Chance, dass das Ganze eintrübt und umkippt sozusagen. Also dass da Trübungen reinkommen. Und tatsächlich war es dann auch so und ist jetzt auch so, dass wenn wir den Gin in der Form produzieren, dass er eben klar bleibt und klar ist und eben bei 47% auch wirklich ein tolles Geschmackserlebnis und vor allen Dingen auch Geruchserlebnis bietet. Und ja, und dann hast du sozusagen dein fertiges Produkt in deinem Kanister oder in deinem Eimer oder wo auch immer du das dann verarbeitest. Und dann muss das Ganze eben auf eine entsprechende Flasche abgefüllt werden. Und das passiert alles sehr manuell, alles per Hand und dann Etikett drauf, Deckel drauf, das Ganze oben noch so ein bisschen verschweißen, in Anführungszeichen. Und dann ist es fertig für den Verkauf.
Bei mir hat gerade die Kirchenglocke geläutet. Ich glaube, es ist Zeit für Gin Tonic.
hast du dir schon einen vorbereitet?
Ich kriege extrem Lust auf Gin Tonic, wenn du das alles erzählst. Ich hoffe, dass alle das nachvollziehen konnten und gut verstanden haben, was der Fabian erzählt hat. Ich fand es super spannend und schön erzählt. Wenn noch jemand eine Frage hat, dann schreibt uns einfach gerne über Social Media. Der Fabian, besser gesagt, beantwortet bestimmt gerne jede eurer Fragen.
Genau, ich wollte nochmal so ein bisschen einhaken, weil ich das ja nicht ganz so zu Ende erzählt habe. Wir haben verschiedene Brände gebraucht, bis wir dann eben da waren, wo wir gesagt haben, ja, jetzt ist es wirklich unser Lieblings-Gin, wo wir uns auch beide einig waren. Ist ja auch, wenn man das alleine macht, nochmal was anderes, als wenn man das zu zweit oder mit mehreren noch macht. Aber wir waren uns da relativ schnell einig. Und das war am Ende der fünfte. Also der fünfte Brand. Also wir haben vier Brände sozusagen gemacht, die wir dann nicht weggeschüttet haben, sondern die haben wir dann anderweitig verwendet. Da gab es noch kein Corona, also das haben wir nicht als Handdesinfektionsmittel verwendet, sondern dadurch, dass der Markus da einen Laden hat und auch viele Gin-Tastings macht und eben auch oft im Sommer irgendwo unterwegs ist und so eine kleine mobile Gin-Tonic-Bar hat, hat er eben diesen Gin, der jetzt ein sehr hochwertig produzierter Gin war. Also alle Brände, die wir angestellt haben, wir hatten dann immer so 60 Flaschen, weil das so die kleinste Menge war, mit der man realistisch auch das Endprodukt hinterher beurteilen konnte. Weil wenn du zu kleine Mengen in einer zu großen Destille abbrennst sozusagen, dann ist der Geschmack vielleicht ein anderer. Deswegen das Risiko wollten wir nicht eingehen. Deswegen hatten wir immer jede Menge Flaschen nach so einem Brand. Aber der Markus konnte die eben in seiner Gin-Tonic-Bar und bei seinen Tastings und so weiter immer ganz gut mit unterbringen, weil qualitativ war das ja von Brand 1 an, weil wir da mit einem Profi zusammengearbeitet haben, wirklich ein sehr, sehr gutes Produkt. Nur es war halt geschmacklich nicht da, wo wir es gerne haben wollten. Deswegen wollten wir das auch noch nicht auf eine Flasche abfüllen und unser Etikett draufkleben, wo unser Name draufsteht, sondern wir wollten halt weitermachen und mussten dann immer gucken, okay, was machen wir? Und weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, wir haben ja dann auch mal, wir arbeiten ja auch beide zusammen, daher kennen wir uns und auch in dem Kontext haben wir für die Kunden unserer Firma, in der wir beide arbeiten, dann auch mal eine Edition gemacht und haben dann mit einer eigenen Flasche und haben dann ein kleines Geschenk draus gemacht zu Weihnachten. Und ich habe super Feedback bekommen. Also auch das war Version 4, glaube ich, die wir da verarbeiten.
Die war auch wirklich lecker. Die war auch, kam super an bei den Kunden und auch bei den Mitarbeitern.
Genau, aber es war eben immer noch nicht genau da, wo wir ihn haben wollten. Und deswegen hatten wir noch eine Nuance verändert und tatsächlich hat es dann auch geklappt. Und bei Brand Nummer 5 waren wir dann geschmacklich endlich da, wo wir ihn haben wollten. Und das hat wirklich, wirklich lange gedauert, weil wie gesagt, das ist so ein Projekt, was so nebenbei läuft. Und das machst du eben nicht, da machst du nicht jede Woche weiter. Und man muss auch sagen, bei Max, der macht das auch noch nebenberuflich. Der arbeitet bei einem großen Hersteller von Gewürzen und solchen Sachen. Das heißt, der kennt sich eben da auch wirklich gut aus. Und seine Frau ist aber mittlerweile so, dass die hauptamtlich sozusagen oder hauptberuflich in der Brennerei arbeitet und die eben versuchen, ihren eigenen Gin an den Start zu bringen. Und die machen eben auch noch verschiedene, ja, man könnte es so ein bisschen als Lohnbrand oder Lohnbrennen bezeichnen. Also dass die jetzt als Destillerie im Auftrag von anderen eben mit einem bestimmten Rezept dann verschiedene Gins oder verschiedene andere Spirituosen, die machen, glaube ich, auch so Haselnuss und alles Mögliche. Und die haben auch einen Hofladen dabei, weil die eben eigentlich traditionell bei dieser Brennerei eben aus diesem, wir verarbeiten Obst, was wir nicht verkaufen, eben dann zu Alkohol. Von da kommen die eigentlich her. Aber da werden wir ja vielleicht auch irgendwann nochmal ein Interview mit dem Max hier machen, ein reguläres Gin-Talk-Interview. Da kannst du ihm das dann alles auch fragen, wie es dazu kam. Und ich habe es auch, wir haben den Hannibal-Gin ja auch schon mal in einer unserer Folgen vorgestellt und da habe ich auch ein bisschen schon was erzählt. Deswegen will ich da heute nicht zu sehr ins Detail gehen.
Wie ging es mit deinem Gin weiter? Ihr hattet den fertigen Gin, ihr wart glücklich nach 5 Bränden, dass der Inhalt endlich stimmt. Gab es dann eine Flasche? Wie habt ihr das designt? Welche Idee steckt dahinter?
Also wir haben uns relativ schnell auf eine Flasche festgelegt. Und weil wir die toll fanden, weil das auch keine so eine typische Gin-Flasche ist. Und dann wollten wir die bestellen und haben dann festgestellt, okay, der Händler oder der Hersteller, bei dem wir da uns Probeflaschen bestellt hatten, der kann irgendwie gar nicht in ausreichender Zahl liefern. Und das war dann irgendwie auch, dann habe ich mit dem gesprochen und dann waren die so unflexibel und unfreundlich und wir haben dann gedacht, oh, wenn wir jetzt jedes Mal, wenn wir Flaschen brauchen, da so ein Zeter machen müssen, bis wir diese Flasche dann von dem so bekommen, mit dem Verschluss und so weiter, boah, nee, das wird nichts. Und wir haben dann geguckt, gibt's die noch woanders? Und genau diese Flasche gab es eben nur bei diesem einen Hersteller oder Händler. Also ich konnte dann auch nicht so richtig dahinter steigen, was jetzt da das Problem war, warum die da irgendwie nicht richtig liefern konnten und wollten oder wie auch immer. Und dann haben wir gesagt, naja gut, okay, komm, machen wir noch was an. Wir hatten dann, was war so eine runde Flasche, wir haben dann auch schon ein Etikett darauf designt. Der Markus ist eigentlich studierter Grafikdesigner oder Kommunikationsdesigner, wie es so schön heißt, und hat dann eben dort auch selber was gestaltet. Und wir haben aber festgestellt, boah, irgendwie so richtig, es ist noch nicht so, dass wir sagen, wow, wenn der jetzt im Regal steht mit 30 anderen, weil wie gesagt, der Markus hat einen Laden, wo er auch Gin verkauft und da stehen eben im Regal dann so, weiß ich nicht, muss jetzt lügen, aber 25, 30, 35 verschiedene Gins. Und wenn dann unserer daneben steht, dann sollte schon der Anspruch sein, dass man den auch direkt erkennt. Und dann haben wir auch wieder uns Musterflaschen schicken lassen und diskutiert und was könnte denn sein. Und dann haben wir natürlich versucht, auch wieder so ein bisschen Bezug zu Wiesbaden, was könnte denn passen. Und letztendlich sind wir zu einer eckigen, also fast quadratischen Flasche gekommen, weil wir gesagt haben, Wiesbaden hat auch viel so mit diesen sehr historischen Gebäuden. Da ist die Architektur sehr prägnant in der Stadt. Und deswegen fanden wir so ein bisschen so dieses Eckige ganz schön und wollten dann eben da noch so ein bisschen dieses leicht Mondäne, was Wiesbaden hat, irgendwie reinbringen. Aber weil wir eben beide nicht so Schickimicki-Fans sind, sondern eher so ein bisschen auch so, mir fällt jetzt kein anderes Wort ein, wir haben das immer wieder gesagt, es soll auch so ein bisschen rotzig sein. Also es soll so ein bisschen was haben, weil Wiesbaden hat halt auch so ein paar schäbigere Ecken oder auch so ein paar coolere Ecken oder so ein bisschen Underground und eben auch so, wir haben hier einen Schlachthof, der bringt eben nochmal eine Nuance rein. Wir haben eben nicht nur Staatstheater und irgendwie alles bling bling, sondern es gibt halt auch so ein bisschen die andere Seite und das wollten wir so ein bisschen vermischen. Und
wir wollen sagen kurz, dass der Schlachthof ist ein Veranstaltungsgelände.
Ah, Entschuldigung, ja genau.
Zur Erklärung.
Ja, wobei er ist schon mehrfach zum besten Club Deutschlands gewählt worden. Also vielleicht.
Ja, dann ist er wohl bekannt.
Grenzen Wiesbadens hinweg. Ja, also Wiesbaden ist eben sehr facettenreiche und sehr vielfältige Stadt. Von außen betrachtet eher wird es oft eindimensional wahrgenommen, aber eigentlich hat es viele Facetten. Das wollten wir so ein bisschen ausdrücken und auch mit dem Namen. Und eben auch mit der Gestaltung. Und dann hat der Markus, weil er zwei Tätowierer ganz gut kennt, mal mit denen gesprochen, ob die nicht Lust hätten, mal so eine Art Logo oder so sich damit auseinanderzusetzen, weil die beide auch Gin-Liebhaber sind. Und so haben wir uns dann irgendwann mit denen zusammengesetzt und haben gesagt, hier so ein bisschen was Handgezeichnetes, ein bisschen was, was auch so ein bisschen diesen Tattoo-Style hat, was so ein bisschen nicht verrucht, aber man kann es nicht so richtig erklären, aber soll eben jetzt nicht so hochglanzdesignt irgendwo aus der Top-Design-Agentur, sondern wir wollten es schon, dass man auch so ein bisschen dieses Handmade und so ein bisschen diesen ja, auf der einen Seite haben wir uns dann für einen goldenen Verschluss und auch so ein leicht goldenes Etikett entschieden, was so ein bisschen dieses Mondäne ist, aber da drauf eben in so einem Tattoo-Style dann den Namen und das Logo und die Verzierungen und genau. So ist es dann am Ende auch geworden.
Und jetzt steht der Gin bei euch im Regal und wartet darauf, dass irgendjemand ihn geschenkt bekommt oder ihr verkauft ihn in irgendeinem Geschäft. Was ist der Plan mit eurem Gin?
Mir ist gerade aufgefallen, wir haben den Namen noch die ganze Zeit gar nicht gesagt.
Nee, wir den, so ein bisschen noch, den verraten wir ganz am Schluss.
Verraten wir den ganz am Schluss? Nee, da, zu dem Namen gibt es ja auch noch eine relativ interessante Geschichte. Also ich finde sie zumindest spannend.
Dann erzähl sie gerne jetzt.
Okay, dann, ich hatte erzählt, Markus und ich, wir haben das ein oder andere Mal bei mir zu Hause am Esstisch zusammengesessen mit einem großen, so ein ja, wie nennen wir die, Flipchart-Papier, so einem großen zwischen uns und haben dann angefangen aufzuschreiben, wie könnte er denn heißen? Und dann sind wir so von Matiakum, weil das hier was mit den Quellen Wiesbadens irgendwie zu tun hat. Dann hatten wir das Thema Lilien, weil das das Wappen von Wiesbaden ist. Dann hatten wir verschiedene Namen, Friedrich, dann Wilhelm. Dann ja, haben wir einfach immer weiter überlegt und haben dann festgestellt, na, eigentlich so ein Wilhelm könnte es doch vielleicht sein. Und dann haben wir recherchiert und haben festgestellt, dass der Name Wilhelm im Zusammenhang mit Wiesbaden immer wieder auftaucht. Also die bekannteste Straße hier in Wiesbaden ist die Wilhelmstraße. Wilhelm II., also Kaiser Wilhelm II., sehr umstrittene Persönlichkeit, aber der hat Wiesbaden eigentlich erst zu seinem Ruhm als Kurort verholfen, weil er hier immer zum Baden hergekommen ist, weil wir in Wiesbaden die heißen Quellen haben und er eben dann auch das Kurhaus hat bauen lassen. Wir haben dann mal geschaut, in der Namensliste der Ehrenbürger der Stadt Wiesbaden taucht der Name Wilhelm auch immer wieder auf. Wilhelm von Opel hat hier in Wiesbaden auch seine Spuren in Form des Opelbades hinterlassen und dann an vielen anderen Stellen. Wilhelm Fresenius, dem vielleicht auch den einen oder anderen über Wiesbaden hinaus bekannt ist, der eben diese Fresenius Institut und Forschung und dann eben auch irgendwann die Hochschule, die jetzt mittlerweile ja auch wieder in Wiesbaden ansässig ist. Also immer wieder kommt dieser Vorname Wilhelm ins Spiel. Es gab verschiedene Grafen, Herzogen von Nassau, die irgendwie Wilhelm als ersten oder zweiten Namen hatten, die entscheidende Dinge für die Historie Wiesbadens beigetragen haben. Und deswegen haben wir gesagt, oh, dann soll er Wilhelm Wiesbaden Dry Gin heißen. Und diese Alliteration ist ja auch immer ganz schön. Ich bin da ein Freund davon. Und so wurde dann der Wilhelm geboren. Und jetzt heißt er Wilhelm und steht beim Markus im Laden im Regal und wird von dort verkauft und in den Gin-Tastings immer mit eingebaut und erfreut sich immer besserer, größerer Beliebtheit. Natürlich kommt dann irgendwann die Frage, wie geht's weiter? Soll das dann mal in irgendwelche Läden? Soll das mal irgendwie in die Gastro? Wollen wir es dann online verkaufen? Wir haben eigentlich ja unser Ziel damit erreicht, dass es jetzt einen Wiesbaden Dry Gin wieder gibt, der das auch auf dem Etikett hat. Und der ist zu kaufen. Er ist beim Markus im Laden zu kaufen. Das heißt, man kann ihn da kann hingehen, man kann in Corona-Zeiten ihn sich jetzt auch liefern lassen, weil der Markus auch Lieferservice anbietet. Der Laden von Markus heißt Glück, also GLYG, so ein bisschen an dieses Glück, aber auch Gluck, also von Gluck, Gluck, Gluck und Glück und ein bisschen skandinavisch angehaucht. Also ich habe ihn noch gar nicht gefragt, wie er zu dem Namen gekommen ist. Das ist so ein bisschen der Reim, den ich mir da drauf gemacht habe, aber es ist ein toller Laden, es ist mitten in Wiesbaden. Und ich glaube, wenn man ihn jetzt anrufen würde oder über Internet, über glück.de ihn anschreiben würde, dann würde er den Wilhelm auch irgendwo anders hinschicken. Aber wir haben gesagt, wir wollen jetzt da keinen Online-Versand mit aufziehen erstmal. Wir wollen ihn auch nicht in andere Läden, weil wir wollen, dass die Leute zum Markus in den Laden kommen. Also ein bisschen nach dem Motto Support your local dealer. Und das Einzige, was wir jetzt überlegen, ist, dass wir gerne schon noch in der Gastronomie an der einen oder anderen Stelle eben das hätten, dass die Leute da auch den Wilhelm trinken können, damit sie ein bisschen mehr davon auch erfahren und den vielleicht mal in irgendeiner coolen Bar dann serviert bekommen. Und dann heißt es, ah, das ist ein Wiesbaden-Gin, oh, okay, und wo gibt's den denn? Ja, den gibt's halt da. Also so ist ein bisschen im Moment der der Plan. Und wir hatten eigentlich auch für Mai jetzt eine große Release-Party, eine Wilhelm-Vorstellungsparty irgendwie geplant in einer sehr coolen Location, in einer sehr coolen Bar in Wiesbaden, wo wir das machen wollten, wo es dann diesen Wilhelm eben dann zu trinken geben soll und Musik und Tanz und Spaß und wir feiern die offizielle Geburt vom Wilhelm. Aber das ist jetzt auch leider alles durch Corona so ein bisschen ad acta gelegt, aber aufgehoben und beziehungsweise aufgeschoben, nicht aufgehoben. Wir werden irgendwann nochmal eine richtige Release-Party feiern, auch wenn es dann eine nachgeholte ist, weil es eben den Gin jetzt dann doch schon im Laden zum Probieren und zum Kaufen gibt.
Nachdem dein erstes Gin-Projekt ja erfolgreich abgeschlossen ist, auch wenn es ein paar Schritte gedauert hat, bis es erfolgreich abgeschlossen wurde, bist du jetzt so sehr im Gin-Fieber, dass du schon neue Ideen hast für noch mehr Gins oder gibt es ganz andere Pläne? Willst du uns da was verraten?
Klar ist es so, wenn du dann mal das Baby geboren hast sozusagen und es steht da und es ist in der Flasche und man kann es kaufen und es ist dort draußen in der Welt, dann ist natürlich, deswegen hattest du es auch gefragt, wie geht's weiter, was macht ihr jetzt damit, wo kann man den in Zukunft kaufen und so weiter und so fort. Die logische Sache wäre ja jetzt, wie es bei vielen so ist, dass es so ein bisschen so angefangen hat wie bei uns und dann festgestellt wurde, okay, der kommt doch ganz gut an. Natürlich könnte man jetzt den auch auf irgendwelchen Awards einreichen. Ich will auch nicht sagen, dass wir das nie machen werden, aber das war nie so richtig das Ziel. Wir wollten, dass Wiesbaden einen Gin bekommt, der unverwechselbar ist in Geschmack und in Flasche und wo Wiesbaden auf dem Etikett draufsteht. Das haben wir geschafft. Und damit ist für mich erstmal so das Projekt jetzt auch zu einem Schluss erstmal gekommen. Also ich bin da immer noch weiter mit dabei und wir tauschen uns da aus. Aber das Verkaufen und das wird ja einfach nachproduziert nach dem Rezept und dann wird er halt verkauft. Und das passiert halt hauptsächlich über den Laden von Markus und das ist für mich auch vollkommen fein. Hauptsache, ich habe immer genug von den Flaschen bei mir in meinem Gin-Regal stehen, damit ich den trinken kann, weil es tatsächlich mein Lieblingsgin geworden ist. Und wenn man dann mal diese ganze Reise so gemacht hat, dann denkt man sich natürlich, eigentlich könnte man doch noch einen XY-Gin machen oder hier oder wie wäre es denn damit? Und ja, dann kommt man natürlich so ein bisschen ins Überlegen und ich bin ja auch nicht ganz frei davon zu sagen, wer sagte das letztens? Mittlerweile hat ja jeder und sein Bruder einen eigenen Gin. So, und viel irgendwie auch so Marketing, aus der Marketing-Ecke, dann werden dann eigene Marken aufgebaut. Macht ja auch Spaß. Könnte ich mir durchaus auch vorstellen, zu sagen, oh komm, wir machen nochmal eine ganz andere Geschichte und überlegen uns nochmal irgendeine coole Story und einen coolen Namen und machen da ein fancy Design und dann machen wir nochmal einen richtig geilen, in Anführungszeichen Agentur-Gin und gucken, ob wir da irgendwas aufbauen oder... Die andere Idee, die man haben könnte, ist zu sagen, ja, wir wollen das jetzt nicht immer als Auftragsproduktion irgendwo laufen lassen, sondern wir kratzen jetzt ein bisschen Geld zusammen und suchen uns hier irgendwo einen Ort in Wiesbaden und bauen jetzt hier endlich mal eine Destillerie auf und brennen dann da unsere eigenen Sachen. Aber dazu muss ich auch ehrlich sagen, habe ich ein bisschen zu viel andere Dinge um die Ohren. Ich habe es ja bei meiner Vorstellung gesagt, ich habe auch noch zwei Kids und ich habe zwei Firmen und auch noch ein paar andere Hobbys und irgendwann ist dann auch vielleicht mal den eigenen Spinnereien ein bisschen Grenzen gesetzt. Aber ja, sag niemals nie. Im Moment, sage ich mal, bin ich froh, dass ich einen Gin habe, den ich trinken kann, dass ich die Erfahrung gemacht habe. Mir persönlich ist es bei sowas eigentlich viel wichtiger, diese Erfahrung zu machen, das zu lernen, das irgendwie sich vorzunehmen und dann auch durchzuziehen, egal auch, wenn es jetzt über 2 Jahre gedauert hat. Und dann am Ende ein Ergebnis zu sehen und zu machen, anstelle irgendwie jetzt zu sagen, oh, und dann muss dann irgendwie und immer größer und immer schneller und immer weiter und so weiter und so fort. Sondern, mal gucken. Müssen wir jetzt auch mal schauen, ob das tatsächlich so ist, dass die Leute den weiter gerne kaufen und trinken. Ob wir den vielleicht noch in irgendwelchen Gastronomien ist, wie da das Feedback ist. Vielleicht machen wir auch irgendwann gar nicht mehr weiter und dann gab es halt nur ein paar 100 Flaschen und fertig. Vielleicht geht es auch immer weiter und den gibt es in 5 Jahren immer noch, weil man immer mal wieder kleinere Batches, also kleinere Chargen nachproduziert. Müssen wir mal gucken. Ist alles offen, aber wie gesagt, ich fand es einfach total spannend. Ich persönlich finde ja nicht, dass es zu viele Gins gibt. Ja, das ist ja auch so eine Diskussion, die oft auch im Internet, gerade auf Facebook und so weiter geführt wird. Boah, es gibt schon viel zu viele Gins, wer braucht denn jetzt noch den? es diskutiert ja auch keiner, ob es jetzt zu viele Weingüter mit zu vielen Weinsorten gibt, oder? Oder findest du den Vergleich blöd? Weil ich frage mich immer, solange es da draußen 1, 2, 5, 10, 50 Leute gibt, die ein Produkt gerne kaufen wollen und solange sich das irgendwie rechnet und damit keiner pleite geht, hat das doch seine Berechtigung. Und wenn ich sage, ich möchte einen Gin machen und der schmeckt halt so und am Ende will den keiner haben, okay, dann gibt es den irgendwann nicht mehr. Aber wenn der seine Berechtigung hat, dann finde ich, und ob wir in Deutschland irgendwann 1.000, 3.000, 10.000 verschiedene Gins haben, es fragt ja auch keiner, wie viele Limonaden gibt es und braucht es jetzt diese Limonade noch oder nicht oder diesen Wein oder dieses Mineralwasser. Ich meine, können wir auch sagen, wir brauchen alle nur ein Mineralwasser, ja.
Also ich glaube auch, dass man entwickelt ja entweder sein Liebling, zu dem man immer zurückgreift, und ist aber meistens offen für andere noch. Also ich kenne kaum Menschen, die nur einen Gin trinken, wenn sie gerne Gin trinken. Die haben meistens viele im Regal und sind auch immer offen für neue Gins, und das finde ich das Schöne daran. Und deswegen finde ich es auch überhaupt gar nicht schlimm, dass es so viele gibt.
Und Geschmäcke ändern sich ja auch. Das, was jetzt heute schmeckt, muss ja in 5 Jahren gar nicht mehr so sein. Ja. Ich kenne auch viele Leute, die früher gesagt haben, bleib mir weg mit Gin, ich trinke nur Whisky, die mittlerweile auch gerne einen Gin Tonic trinken, weil sie festgestellt haben, es gibt eben so eine riesengroße Vielfalt, dass es eben nicht nur der berühmte mit dem gelben Etikett ist, also das Tonic mit dem gelben Etikett und der Gin mit dem gelben Etikett, den wir damals als 17, 18-Jährige irgendwo in Spanien am Strand in Literflaschen abgefüllt irgendwie getrunken haben, sondern es gibt mittlerweile eben sehr hochwertige, sehr liebevoll produzierte Sachen. Natürlich gibt es auch Industrieware vom Discounter, aber ich finde, das hat alles seinen Platz, solange es Leute gibt, denen das schmeckt. Und ich meine, es gibt ja keinen guten oder, also ich finde, bei Gin ist es genauso wie bei Wein, es gibt nur schmeckt oder schmeckt nicht. Und ja, der eine Gin macht mir vielleicht ein bisschen mehr Kopfschmerzen als der andere, weil er vielleicht qualitativ etwas schlechter produziert ist. Wenn ich das merke, dann trinke ich ihn vielleicht beim nächsten Mal eben nicht mehr. So. Und ob es jetzt 3.000 davon in Deutschland gibt, in irgendeinem Online-Store oder eben nur 50, da muss ich sagen, dann habe ich lieber die 3.000 und die Varianz und kann so ein bisschen auch Flaschen in unterschiedlichem Design sammeln und unterschiedliche Geschmäcker und kann mich da ausprobieren und von blumig über fruchtig, über kräutrig, über Waldnoten, Zitrus, was auch immer, ist doch super. Also ich find's klasse. Und von mir aus könnte es noch viel, 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 viel mehr Gins da draußen geben. Also Leute, wenn euch das jetzt irgendwie inspiriert habt, ihr könnt mir gerne schreiben. Ich kann euch gerne Hilfestellung geben. Ich kann euch gerne Kontakte irgendwie vermitteln. Ich kann euch gerne viel dazu erzählen, wie man einen eigenen Gin herstellt oder auch herstellen lässt. Oder. Ich habe mich damit in den letzten Jahren sehr intensiv beschäftigt und ich gebe das Wissen auch sehr gerne weiter. Und von daher, immer mehr Gin ist besser. Vielleicht nicht an einem Abend, ist dann für den nächsten Tag und für den eigenen Kopf gut, aber je mehr Gin-Sorten, desto besser ist mein Motto.
Genau. Wenn man sich das Netz aktuell anschaut, sieht man extrem viele Corona-Meldungen, was natürlich total normal ist. Und in diese Corona-Meldungen mischen sich dann auch immer so lustige Ideen, was man in Zeiten von Corona so tun kann, um sich zu beschäftigen. Und da sind natürlich auch die Gin-Fans sehr erfinderisch. Und quasi mein Fundstück der Woche war ein Beitrag vom Mundart-Gin, die einen Tipp gegeben haben, wie man, wenn denn draußen die Sonne scheint und man aber nicht wirklich rausgehen kann, um sich ein Eis zu kaufen, wie man sich ein eigenes Eis machen kann. Und die nehmen ihren Gin und mischen den mit Tonic und frieren das Ganze in diesen Stieleisbehältern ein und packen noch ein paar Himbeeren mit rein. Und es sieht wunderschön aus. Hat mich animiert, auf jeden Fall sowas mal nachzumachen.
Ja, da bringst du mich auf eine Idee und das Wetter wird ja auch immer besser da draußen. Ich glaube, ich habe jetzt gleich was vor. Also entweder direkt in flüssiger Form oder ich warte noch so lange, bis es dann gefroren ist und als Eis muss ich mir jetzt nochmal überlegen. Aber bis dahin, bis zur nächsten Folge ist ja noch ein bisschen und das Wetter wird besser. Also die nächste Folge kommt dann Anfang Mai raus. Und bis dahin habt ihr ganz viele Gelegenheiten auszuprobieren, was man aus Gin, Tonic und Zutaten noch alles so machen kann, in welcher Form, ob flüssig, ob gefroren, ob keine Ahnung, als Inhalationsdampf würde ich vielleicht nicht empfehlen, aber wir sind gespannt. Schreibt uns auch gerne eure Ideen und dann hören wir uns im Mai mit der nächsten normalen, regulären Gin-Talk-Folge wieder.
Genau, dann bleibt uns nur, wir sagen tschüss, war schön mit euch, bis zum nächsten Mal.
Und gebt uns gerne Feedback und vor allen Dingen bleibt gesund und wir hören uns dann bald wieder. Macht's gut, ciao, ciao.
Come fly with me. L Bart, Dry Aviation Gin, the mother of the aviation cocktail. L Bart, true small batch gin with only 204 bottles produced a year, featuring unique labeling, bottling, and more. Learn more at l-bart-gin.com. Please drink responsibly.